Ihr hört Loro 90,2 und es ist jetzt 10.10 Uhr, das heißt, der Weckruf ist gerade vorbei und jetzt ist Zeit für unser heutiges Wahlwochen-Special. Heute ist Friedrich Stretmanns bei uns im Studio. Er ist Spitzenkandidat vom BSW hier in Mecklenburg-Vorpommern. Guten Tag, Herr Stretmanns.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Stretmanns, Sie sind Justizstaatssekretär hier in MV und seit 2024 auch Teil des Bündnisses Sarah Wagenknecht und auch Co-Vorsitzender im BSW. Und jetzt, wie gesagt, treten Sie ja als Spitzenkandidat an für die Bundestagswahl für MV. Direkt wählen, also mit der Erststimme kann man Sie aber nicht. Sie haben generell, also das BSW hat ja generell in Mecklenburg-Vorpommern keine Direktkandidaten gestellt. Woran liegt das? Und gibt es auch Bundesländer, in denen man das BSW zum Beispiel auch mit Erststimme wählen kann?
Ja, die vorgezogene Wahl ist für uns jetzt nicht ganz günstig, weil wir eine Partei in Gründung sind. Der Landesverband existiert seit Dezember letzten Jahres. Wir haben in der Zeit nicht so viel ausreichende Kandidaturen generieren können, um in allen Wahlkreisen flächendeckend anzutreten. Da erschien es uns fairer, um keine Region zu bevorzugen, mit der Erststimme nicht anzutreten, mit Direktkandidaten. Darum nur die Wahl mit der Zweitstimme möglich. Ja, es gibt Ausnahmen in einzelnen Bundesländern mit sehr prominenten Kandidaturen. In Berlin zum Beispiel mit Oliver Runert von Union Berlin bekannt, mit Sevim Dadelen und anderen und Sarah Wagenknecht, die in Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen antritt.
Stattdessen richten Sie jetzt den Wahlkampf sehr stark eben auf Sarah Wagenknecht zum Beispiel aus. Habe ich zumindest das Gefühl, auf allen Wahlplakaten sieht man eigentlich Sarah. Sagen Sie, Herr Stretmanns, ist es denn zeitgemäß, eine Partei so stark auf eine Person auszurichten?
Also damit verbinden sich aus meiner Sicht ja zwei Antworten. Zum einen die nach dem Namen, weil das Bündnis Sarah Wagenknecht heißt. Daran arbeiten wir aber gerade, dass das Namenskürzel erhalten bleibt, aber der Name sich ändert, um eben nicht die anfängliche notwendige Konzentration auf eine Person zu bewirken. Und das Zweite ist, dass es, glaube ich, in der Wahrnehmung leider so ist, dass unsere anderen Spitzenkandidatinnen, Kandidaten und der Bundesvorstand Amira Mohamed Ali, Oliver Runert und andere leider nicht ausreichend wahrgenommen werden. Kann ich leider nicht ändern.
Sie haben jetzt schon kurz angesprochen, dass das BSW ein bisschen über zum Beispiel eine Namensänderung nachdenkt. Kurz zur Zukunft des BSW. Aktuell sieht es in den Umfragen so aus. Also ich glaube, gestern habe ich noch gesehen, da stand irgendwie, dass Sie vielleicht 4,5% ungefähr der Stimmen erwarten könnten. Damit würden Sie die 5%-Hürde für den Einzug in den Bundestag eigentlich nicht schaffen. Wie wird es dann weitergehen mit dem BSW, wenn Sie nicht in den Bundestag kommen?
Also zum einen finde ich es ja sehr aufschlussreich, nachdem man uns ja schon noch mal vor ungefähr 10 Tagen irgendwo bei 3% verortet hat, dann bei 4, jetzt bei 4,5, also ein klarer Aufwärtstrend. Außerdem glaube ich diesen Umfragen nicht so ganz. Es kommt auf den Wahltag und auf jede Stimme. Und wie geht es weiter? Ja, nach der Bundestagswahl ist vor der Landtagswahl. Natürlich wird in Mecklenburg-Vorpommern in 1,5 Jahren gewählt. Und das ist unser Ziel, dass wir da dann auch flächendeckend mit Kandidatinnen und Kandidaten antreten und bis dahin uns in aller Ruhe ein vernünftiges Landtagswahlprogramm erarbeitet haben.
Dankeschön. Wir haben jetzt viel über Sarah Wagenknecht gesprochen und über die Partei. Jetzt kurz zu Ihnen. Bevor Sie beim BSW aktiv geworden sind, waren Sie auch schon bei den Linken aktiv, davor bei der SPD. Wo sehen Sie denn den Unterschied vom BSW zu der Linken und warum sind Sie zum BSW gewechselt?
Ja, der Unterschied ist auch der Grund für meinen Wechsel, weil ich schon glaube, dass das Thema Frieden inzwischen bei der Linken kein ernstes Thema mehr ist. Die Linke tritt ja inzwischen auch für Waffenlieferungen an die Ukraine ein. Sie unternimmt aus meiner Sicht auch viel zu wenig, um den Konflikt im Gaza zu entschärfen und weltweite Konflikte. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass mit dem BSW eine sehr klare Friedenspartei auftritt, die auf zivile Konfliktlösung setzt und die auch versucht, Staatsinteressen, denn es gibt da keine Freunde, es gibt Staatsinteressen, auszugleichen, auszubalancieren und dadurch Konflikte zu vermeiden. Also in einem Krieg stirbt nicht nur die Wahrheit zuerst, sondern sterben auch immer die ganz normalen Menschen, die gar keinen Vorteil haben in diesem Krieg. Und das muss verhindert werden. Jeder Mensch, der stirbt, ist einer zu viel.
Lassen Sie ja schon anklingen, dass das Thema Frieden für Sie sehr wichtig ist. Was sind denn so Ihre Herzensthemen in diesem Wahlkampf? Wofür wollen Sie sich denn auch dann besonders stark machen, wenn Sie in den Bundestag einziehen?
Also neben dem gerade erwähnten Thema ganz klar die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Was in diesem Wahlkampf leider bisher zu kurz gekommen ist, ist, dass die sozialen Sicherungssysteme, Rentenversicherung, Pflegeversicherung, aber auch Krankenversicherung auf eine finanzielle Katastrophe zulaufen. Und es muss alles dafür getan werden, diese Systeme zu stabilisieren. Ich war 25 Jahre Richter am Sozialgericht. Mir muss keiner etwas dazu erklären, was Altersarmut mit den Menschen macht. Mir muss keiner erklären, was das Bürgergeld mit Menschen macht. Und mir muss keiner erklären, was in der Pflegeversicherung an enormen Lasten auf den Einzelnen zukommt. Da muss dran gearbeitet werden. Und es ist ein Versagen der etablierten Parteien, seit mehr als 20 Jahren dieses Problem nicht ernsthaft anzupacken. Auch dazu sagt unser Wahlprogramm einiges.
Und welche Punkte sind denn jetzt die wichtigsten, die das BSW hier umsetzen möchte? Was sind so die konkreten Forderungen in Bezug auf die Sozialpolitik?
Ja, also zum Beispiel der Umbau des Rentenversicherungssystems. Wir finden, dass man im Ausland, gerade in Österreich, da ein sehr gutes Modell hat, das auch sehr tragfähig ist. Und wir wollen natürlich in die Rentenversicherung alle Erwerbstätigen einbeziehen. Das würde auch Beamte, auch Politiker betreffen. Damit würden wir eine Stabilisierung der Beitragseinnahmen erreichen. Und wir würden dann, das wäre meine Vorstellung, bei der Auszahlung von Spitzenrenten eine Abflachung bewirken wollen, eine solidarische Umverteilung würde ich es einmal nennen. Das würde bedeuten, dass diejenigen, die sehr viel eingezahlt haben, weil sie sehr gut verdient haben, nicht in gleicher Höhe auch wieder am Ende eine Rente herausbekommen. Und diese kleine Abflachung würden wir dann nutzen, um das Gesamtsystem zu stabilisieren.
In Bezug auf Steuern gibt es ja auch sehr viele verschiedene Forderungen vom BSW. Zum Beispiel möchte man die Einkommensteuer reformieren. Es gibt auch Pläne, zum Beispiel die Rente bis 2000 Euro von der Steuer zu befreien. Das Kindergeld soll auch erhöht werden. Das BSW stellt auch die Idee vor, einen Grundfreibetrag auf Sozialversicherungsbeiträge einzuführen oder Zusatzbeiträge für die Krankenversicherung abzuschaffen. Eine Studie des IFO-Instituts in Deutschland sagt aber zum Beispiel aus, dass durch diese ganzen Steueränderungen der Staat Mindereinnahmen von knapp 199 Milliarden Euro hätte. Wie würde das BSW diese Finanzierungslücke schließen wollen?
Also zum einen muss ich diese Studie bezweifeln, weil sie, glaube ich, nur den reinen Text der Wahlprogramme in Blick nimmt und nicht das, was parallel von den Parteien erklärt wurde. Nehmen wir zum Beispiel mal die Frage von Waffenlieferungen, die ja auch die Linke offensichtlich will. Frau Baerbock hat sich jetzt verplappert. Es dürfte sich um eine Größenordnung von 730 Milliarden für Aufrüstung und Waffenlieferungen handeln. Die müssen finanziert werden. Das müssten Sie ja in das Konzept der anderen Parteien einpreisen. Wir sind gegen Waffenlieferungen. Wir sind gegen diesen Aufrüstungskurs und würden dadurch natürlich zum einen Geld einsparen. Wir versprechen uns eine Belebung der Binnenkonjunktur durch die von Ihnen erwähnte Steuerfreistellung. Wir würden natürlich, wie allerdings die Linke auch, eine Milliardärssteuer schon anstreben und wir würden das Steuersystem insgesamt so umbauen, dass wir bei den Einkommen bis 7.500 Euro brutto eine Entlastung hinbekämen. Klammer auf, das würde zu einer Binnenkonjunkturgeschichte führen, Klammer zu. Und würden in den höheren Einkommen allerdings dann da zum Ausgleich mehr verlangen. Also wir meinen schon, dass unser Programm im Kern durchaus realistisch ist, weil wir insbesondere bei den Militärgütern, bei der Aufrüstung enorm sparen würden.
Jetzt haben Sie schon über die Aufrüstung gesprochen, beziehungsweise die mögliche Nicht-Aufrüstung. Und generell ist Frieden ja ein wichtiges Thema für das BSW. Sie stellen sich ja als einzige Partei dar, die eine aktive Friedenspolitik verfolgt. Welchen Ansatz vertreten Sie denn zur Friedenssicherung, jetzt besonders im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine oder den Nahostkonflikt?
Ja, ich glaube, man muss beide Konflikte sehen und darüber hinaus, wir haben in Mali Konflikt, wir haben in Afrika ganz viele Konflikte. Das erste ist, glaube ich, Herangehensweise mit Nüchternheit. Es gibt Interessen von Staaten, ich habe das eben erwähnt, die müssen austariert ausgeglichen werden, um eben eine militärische Lösung solcher Interessenunterschiede zu vermeiden. Der zweite Punkt ist der, wir müssen auch den Konflikt in anderen Ländern als etwas ansehen, was uns selber berührt. Kriege lösen Flüchtlingsströme aus. Und wenn wir das nicht wollen, dann haben wir ein großes Interesse daran, dass wir weltweit, gerade auch in Gaza, aber auch in Afrika, für Frieden sorgen. Und dazu bedeutet es auch, und das ist auch die Wahrheit, wir müssen mehr Geld in die Entwicklung dieser Länder in ökonomischer Hinsicht stecken, damit die Menschen auch einen Anreiz haben, bei sich zu bleiben.
Und warum möchte das BSW zum Beispiel wieder die Verbindungen zu Russland stärken, zum Beispiel wieder Gas aus Russland beziehen oder zum Beispiel auch die Sanktionen gegenüber Russland aufheben?
Weil wir nicht an den Nutzen und die Wirkung von Sanktionen glauben, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass wir doch feststellen, dass die normale Bevölkerung, aber auch die Industriebetriebe jetzt teureres Gas einkaufen müssen, was die Preise hochtreibt. Das kann jeder Verbraucher an seiner Rechnung sehen und das kann die Wirtschaft daran feststellen, dass sie bei der Produktion, im produzierenden Gewerbe, Riesenkosten haben. Das muss nicht sein. Es gilt hier eigentlich der alte marktwirtschaftliche Grundsatz. Es ist ja schon spaßig, dass gerade das BSW darauf hinweisen muss, wir kaufen das Gas bitte da ein, wo es am günstigsten ist. Das muss nicht nur Russland sein. Aber das teure, ökologisch schädliche Fracking-Gas aus den USA zu nehmen, schadet der Umwelt und nutzt nur den ökonomischen Interessen der Amerikaner, der Nordamerikaner. Ich verstehe das alles nicht mehr.
Generell klingt ja in dem Wahlprogramm des BSW immer mal wieder so eine starke Kritik an den USA an. Worin liegt diese anti-amerikanische Ansatz begründet? Warum möchte man nicht mit den USA gemeinsame Sache machen?
Wir sind da einfach sehr neutral in der Bewertung. Wir stellen fest, dass die USA weltweit an vielen Konflikten wesentlich beteiligt sind, sie sogar ausgelöst haben. Da werden auch schon mal Lügengeschichten erwähnt, um Waffenvernichtungs- oder Massenvernichtungswaffen quasi in andere Länder hineinzufabulieren, wo hinterher zugegeben werden muss, dass die gar nicht vorhanden sind. Wir glauben, dass das der falsche Politikansatz ist. Und natürlich wird man sich mit den Amerikanern auseinandersetzen müssen, wie mit den Chinesen, den Russen und anderen führenden Mächten. Aber das muss man doch bitte auch mit einer guten, gesunden Distanz und der Wahrung von Eigeninteressen Deutschlands verbinden. Es kann doch nicht so sein, dass wir blind den Amerikanern folgen, ohne zu uns zuerst einmal zu fragen, was nutzt Deutschland und was nutzt den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes?
Und was würde denn den BürgerInnen dieses Landes nutzen?
Den würde es nutzen, wenn wir günstige Energie kaufen, dazu keine teure Energie importieren, die über LNG-Terminals an unserer Küste ökologisch verheerend sind, plus die Produktion des Fracking-Gases. Ganz nebenbei, wenn wir Russland so isolieren, treiben wir es gleichzeitig in die Arme von China. Ich halte das auch weltpolitisch für außerordentlich ungeschickt. Aus meiner Sicht ist Russland eine europäisch wichtige Kontinentalmacht. Eine europäische Kultur verbindet uns auch mit Russland und wir müssen auch darüber ehrlich sprechen, ohne alte Vorurteile zu bemühen.
Auf das Ganze mit dem Gas würde ich dann später nochmal etwas genauer eingehen. Jetzt würde mich noch interessieren zur Verteidigungspolitik. Hier in Rostock haben wir auch zum Beispiel einen Militärstützpunkt, wir haben auch einen NATO-Stützpunkt. Das heißt, Verteidigungspolitik ist schon ein wichtiges Thema für uns. Wie soll denn eine Verteidigungspolitik aussehen? Was stellt sich das BSW darunter vor?
Ja, wir haben nichts gegen eine Verteidigungspolitik unseres Landes. Wir haben etwas gegen eine Interventionspolitik mit Militär in anderen Ländern. Da gehört deutsches Militär schon gar nicht hin. Und ich sage auch mal ganz klar, aufgrund unserer historischen Erfahrungen sollten wir auch das gerade Richtung Osten immer mitdenken. Und wie gesagt, die Ausrüstung der Bundeswehr zur Verteidigungszweck ist vollkommen in Ordnung. Eine Aufrüstungspolitik lehnen wir generell ab. Und Sie sprechen diesen Stützpunkt hier in Rostock an. Wir halten das für abzulehnen, für hochproblematisch und sagen, das ist das vollkommen falsche Signal. Wer wie wir auf Ausgleich setzt, kann nicht gleichzeitig solche Stützpunkte installieren.
Wie stehen Sie zur NATO generell?
Ja, die NATO muss man, glaube ich, zweischichtig betrachten. Also gegen ein Verteidigungsbündnis haben wir nichts. Aber die NATO war ja sehr wohl auch an Offensivkriegen durchaus beteiligt. Ich nenne jetzt mal ganz stellvertretend den Jugoslawienkrieg. Wir halten das für hochbedenklich. Wir wären dafür, die NATO auf eine ganz klare Verteidigungsstrategie umzustellen. Und das würde bedeuten, keine Einsätze im Ausland.
Dankeschön. Jetzt würde ich nochmal auf das Gas zurückkommen, beziehungsweise das Ganze mal aus einer klimapolitischen Sicht beleuchten. Denn warum möchte das BSW weiterhin an fossilen Energien, wie zum Beispiel eben Gas, festhalten, obwohl fossile Energien und die dadurch entstehenden CO2-Maßnahmen und CO2-Emissionen die Klimakrise vorantreiben?
Vollkommen richtig. Wir leugnen nicht die Klimakrise. Und für uns ist Gas, und ich glaube, das steht auch so wörtlich im Wahlprogramm, eine reine Übergangstechnologie, auf die wir aber leider im Moment noch nicht verzichten können. Deshalb müssen wir diesen Realitäten ins Auge schauen. Und ich sage mal, der Import von Fracking-Gas aus den USA zeigt ja, dass das eine doppelt verheerende ökologische Wirkung hat. Da ist das Gas aus Russland beispielsweise zwar nicht gut, aber es ist immer noch ökologisch besser als das, was wir über diese Fracking-Terminals hier uns einhandeln. Und deshalb müssen wir beides tun. Wir müssen diese Grundversorgung zu einem guten Preis für eine Übergangszeit fest sichern. Aber wir müssen gleichzeitig an Lösungen arbeiten, die es auf mittelfristige Sicht entbehrlich machen.
Wie lange möchte das BSW denn an zum Beispiel Gas festhalten oder an fossilen Energien generell?
Also da haben wir keinen festen Zeitpunkt. Je schneller wir nach technischen Alternativen schauen, umso besser. Ich sage es nur gleich dazu, dieses Gerede von der Atomkraft ist vollkommen verheerend und nicht zielführend. Ich halte das für eine Technologie, die hochproblematisch ist. Also das wird es mit uns ganz sicher nicht geben. Ich kann Ihnen keinen Zeitpunkt nennen, aber wir sind technologieoffen und je schneller wir aus der Gasversorgung aussteigen können, weil wir meinetwegen sauber erzeugten Wasserstoff nutzen können, umso besser.
Welche Ideen verfolgt das BSW, um zum Beispiel die neue erneuerbaren Energien in Deutschland zu fordern? Ich glaube, im Parteiprogramm steht, dass Sie den PV-Bestand im öffentlichen Raum erhöhen wollen oder auf so Repowering-Projekte in Bezug auf Windkraft setzen. Gibt es sonst noch weitere Ideen und Überlegungen?
Nein, also das sind schon mal die Kernpunkte, die Sie zu Recht aufgezählt haben. Und dieses Repowering-Programm bedeutet ja nicht die Errichtung weiterer Windmasten wild in der Landschaft, sondern die effektivere Nutzung der vorhandenen durch Neuausstattung mit leistungsfähigeren Generatoren. Das wäre unser Wunsch. Und natürlich müssen wir ein großes Thema noch vorantreiben. Das ist die Frage der Energieeinsparung. Und natürlich sind wir da auch ein Stück weit selber dran mitverantwortlich. Wir nutzen alle inzwischen IT-Technik und je mehr Rechenleistung gebraucht wird, umso größere Server brauchen sie, die einen enormen Energieverbrauch haben. Und da würden wir sagen, da muss man mal drauf schauen, wie man diesen Energiebedarf deutlich reduzieren kann. Also ich glaube, im Bereich Energieeinsparung ist noch eine ganze Menge Luft nach oben.
Ansonsten verfolgt aus meiner Sicht, wie ich das Parteiprogramm wahrgenommen habe, das BSW einen Standpunkt von, man kann nicht direkt von 0 auf 100 gehen in Bezug auf Klimaschutz, sondern man muss so Übergangsmöglichkeiten schaffen. Des Weiteren steht das BSW zum Beispiel auch für einen Stopp des Verbrennerverbots oder es möchte das sogenannte Heizungsgesetz wieder abschaffen. Warum möchte man da diesen Schritt zurück?
Weil wir glauben, dass es gibt keine einheitliche Lösung, die man über das gesamte Land von Garmisch-Partenkirchen in Bayern bis Flensburg im Norden und Rostock im Osten stülpen kann. Wir brauchen eine Differenzierung. Wir sind hier in Mecklenburg-Vorpommern ein Flächenland. Der öffentliche Nahverkehr, den ich selber sehr reichlich nutze, übrigens auch aus ökologischen Gründen ganz persönlich, zeigt mir jeden Tag aufs Neue, wie schwierig es ist, bestimmte Dörfer, Städte mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Aber wir dürfen doch den Leuten nicht als Drohkulisse auftun, ihr müsst euch jetzt ein teures Elektroauto kaufen. Ich meine, so ein Tesla oder andere kosten richtig viel Geld. Und da müssen wir doch auch an die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes denken. Wir glauben schon, dass es auf Dauer einen effektiveren Verbrenner geben wird und muss. Und dass diese Technik perspektivisch höchstwahrscheinlich auch abgelöst wird durch vielleicht noch bessere ökologische Antriebsarten.
MV als Küstenland ist ja auch zum Beispiel besonders stark von der Klimakrise betroffen. Der steigende Meeresspiegel wird zu einer realen Gefahr für uns alle. Auch durch Unwetter oder des Weiteren merken wir, die Klimakrise ist schon angekommen. Was für Punkte möchte denn das BSW umsetzen im Zuge der Klimaanpassungsstrategien?
Ja, wir werden auch da einen Zukunftsfonds wollen wir gerne auflegen, mit dem moderne Techniken, die ökologischer sind zum Beispiel, moderne Produktionstechniken angeschoben werden können. Und dazu muss der Staat sicherlich auch Geld bereitstellen. Wir glauben, dass das für Betriebe, aber auch für die Privaten durchaus eine attraktive Geschichte sein kann. Natürlich müssen wir, das finde ich auch seriös, selber drauf schauen, was wir an ökologischen Fußabdrücken in der Natur hinterlassen. Ich möchte aber den Leuten doch nicht ihr Würstchen oder ihr Fleisch verbieten. Aber ich glaube, eine kleine Rückkehr zu dem, was unsere Vorfahren gemacht haben, nicht ganz so viel Fleisch und vielleicht eine gute, gesunde Mischkost hilft. Aber sie löst nicht das Problem alleine. Wenn wir feststellen, dass die Ostsee immer wärmer wird, hat das natürlich ökologisch verheerende Auswirkungen, auch wenn sich der Badegast vielleicht freut. Und wir müssen auch da mit den Touristinnen und Touristen drüber ins Gespräch kommen, was wir da verbessern können.
So wie ich das gerade wahrgenommen habe, waren das immer noch keine Klimaanpassungsstrategien. Da geht es dann darum, was haben Sie da geplant? Also jetzt nochmal wirklich Klimaanpassung.
Da ist natürlich der Anschub der modernen Technik für die Energieerzeugung. Das wollen wir massiv fördern. An den Universitäten, in Forschungseinrichtungen. Wir wollen also gerade technologieoffen Anpassungen ermöglichen, indem wir neue Techniken installieren. Natürlich wird man auch über Finanzierung von Wärmedämmung und Ähnlichem reden müssen. Das sind alles kleine Schritte, die müssen wir uns im Detail da nochmal anschauen.
Dankeschön. Generell war das Klima und auch das Thema Umwelt Themen, die eben sehr wenig vorgekommen sind in diesem Wahlkampf. Deswegen war mir das jetzt wichtig, ein bisschen genauer nachzufragen. Ein Thema, was stattdessen sehr, sehr viel ausgeschlachtet wurde in diesem Wahlkampf, ist das Thema Migration. Dem Wahlprogramm Ihrer Partei kann man ja entnehmen, dass Sie eine sehr strikte Asylpolitik verfolgen wollen. Beispielsweise sollen Personen aus sicheren Drittstaaten kein Recht mehr auf ein Asylverfahren haben oder Abschiebungen sollen konsequenter durchgeführt werden. Warum verfolgen Sie denn so eine starke und strenge Migrationspolitik?
Weil wir schlicht und einfach feststellen, dass wir mit der Integration nicht hinterherkommen. Und die Integration scheitert ja an ganz vielen Dingen. Das ist zum einen das Thema Wohnen, das ist also die Unterbringung der Menschen. Das andere ist das Thema Arbeit. Und das dritte ist sicherlich die Vermittlung von Sprach- und Kulturkenntnissen über das Land, in das diese Menschen gekommen sind. Und wenn man das feststellt, dann kann man entweder sagen, ja, das ist mir relativ egal, oder man kann sich dem Problem stellen. Wir wollen uns dem stellen, ohne rassistischen Beiklang, unter Beachtung der Menschenwürde der migrantischen Menschen, die zugewandert sind. Aber wir sagen auch ganz klar, da ein hoher Prozentsatz keinen Anspruch auf Asyl hat, hat er faktisch am Ende auch kein Aufenthaltsrecht hier. Und dann müssen wir uns diesem Thema stellen. Und ich finde es sehr schade, dass das in der Politik immer nur mit Plattitüden und mit Etiketten dort gearbeitet wird. Wenn wir das Thema nicht lösen, zahlt das sämtlich auf das Konto der AfD ein. Wenn sie das und wir nicht wollen, dann müssen wir uns dem Thema stellen. So einfach ist das.
Aber Sie verfolgen ja ebenso eine, oder wollen eine sehr strenge Migrationspolitik verfolgen, ebenso wie die AfD. Wo liegen dann für Sie die Unterschiede von Ihnen zur AfD?
Ja, also der Unterschied zur AfD ist, glaube ich, dass die Partei der AfD einen anderen Blick auf die Menschen hat. Und diesen Blick, den die AfD hat, den haben wir nicht, sondern für uns sind das auch Menschen, die Anspruch haben, menschenwürdig behandelt zu werden, aber auch nach den Normen des Grundgesetzes und des Rechtsstaates. Und wenn kein Anspruch auf Asyl besteht, dann besteht er einfach nicht. Dann kann man den auch nicht irgendwo herbei fantasieren. Und wenn man Probleme hat im Land mit der Integration, und das zeigt sich ja leider, dann muss man sich auch diesem Thema stellen und dann bedeutet das, wir müssen differenzieren. Und als Jurist sage ich, Gleiches gleich, Ungleiches ungleich behandeln. Und wenn wir nicht sauber unterscheiden, wer Anspruch auf Asyl hat und wer nicht, dann kommen am Ende die zu kurz, die berechtigterweise Anspruch auf Asyl haben, weil sie eben politisch verfolgt werden. Denen wollen wir auch gerne einen Asylanspruch einräumen. Aber wir wollen nicht das Asylrecht als eine versteckte Eintrittskarte in unser Land haben.
In Ihrem Wahlprogramm kann man auch entnehmen, dass Sie zum Beispiel Personen, die kriminale Tätigkeiten verfolgt haben, also stärker abschieben wollen oder das wirklich mehr also konsequenter durchführen wollen. Warum vertreten Sie diesen Standpunkt? Warum sagen Sie, Deutschland kann sich zum Beispiel nicht selber darum kümmern, die Personen so zu dem juristisch so nachzugehen? Warum schiebt man diese Personen ab?
Ja, also das ist natürlich damit verbunden. Da steht jetzt nicht alles ausdrücklich im Programm. Also natürlich muss erstmal hier die Sache von der Strafjustiz behandelt werden und dann muss jemand, der was verbrochen hat, natürlich strafrechtlich von einem deutschen Gericht verurteilt werden. Aber für uns ist danach auch vollkommen klar, dass derjenige auch kein Bleiberecht mehr in Deutschland haben kann. Ich finde das auch vollkommen legitim. Und wir haben doch ein Problem, dass wir jetzt im Wahlkampf erleben, dass entweder die einen sagen, das ist ja ganz, ganz schlimm, oder die anderen sagen, wir schieben sofort ab. Das Problem liegt im Detail. Wir können oft nicht abschieben, weil wir keine Papiere haben. Und die Papiere müssten die Kommunalbehörden, die Ausländerbehörden beschaffen. Die werden aber von der Bundespolitik und der Landespolitik im Stich gelassen. Und das ist unser Problem. Und da würden wir auch sagen, da müssen wir auch unterstützen, damit beide Ebenen, Land und vor allen Dingen Kommune, am Ende auch wirksam tätig werden können. Nur ein Wort, wir schieben ab, reicht nicht aus.
Ansonsten fordert das BSW ja auch eine neue Asylpolitik der EU. Im Wahlprogramm wird zum Beispiel kritisiert, dass sich gerade Deutschland gegen so eine Reform stellt. Andere EU-Staaten sind schon dafür. Welche Änderungen in der EU-Asylpolitik schweben Ihnen denn da so vor?
Ja, dieses sogenannte Schengen-Abkommen, Einreise aus einem sicheren Drittstaat, ist ja faktisch gescheitert. Es wirkt gar nicht, weil die Länder durchwinken. Dann stellen wir fest, an der Grenze oder auch vielleicht etwas später im Inland, derjenige ist über Italien, einem sicheren Schengen-Staat, eingereist. Jetzt kriegen sie aber das Problem nicht mehr hin, diese Leute auch direkt dorthin zurückzubringen. Zum Teil, weil die Länder das blockieren, weil die bürokratische Hürden aufbauen und am Ende auch froh sind, dass die Leute aus ihrem Geltungsbereich ausgereist sind. Das heißt, dazu muss es ein neues Asylverfahren EU-weit geben. Dazu haben sich ja jetzt gerade die Länder auch verständigt. Und es zeigen ja auch Länder wie Dänemark und andere, wie man mit einer sehr konsequenten Asylpolitik offensichtlich auch durchaus mehr Differenzierung erreicht bei den Einreisen. Dem ist auch, glaube ich, wenig hinzuzufügen.
Und wie würden Sie so etwas umsetzen, das Schengen-Abkommen aussetzen oder?
Nein, es wird ja jetzt, das Schengen-Abkommen ist natürlich schwierig. Wir haben ein Problem in der Rücknahmeverpflichtung der Länder, die über einen sicheren Drittstaat eingereist sind. Und das ist der erste Punkt, der jetzt zeitnah geändert werden muss. Das heißt, wer über einen sicheren Drittstaat eingereist ist, muss auch zeitnah an dieses Land zurückverwiesen werden können. Dort wird dann ein ordnungsgemäßes Verfahren durchgeführt. So ist es rechtlich vorgesehen. In der Praxis scheitert es an einer Blockadehaltung der Einreiseländer.
Dankeschön für diese Einschätzung. Mit einem Blick auf die Zeit würde ich jetzt kurz zwei Fragen überspringen und würde es noch einen kurzen Blick auf Corona werfen. Denn fast 4 Jahre nach dem letzten Lockdown fordert das BSW immer noch eine neue Aufarbeitung der Corona-Zeit. Warum ist Ihnen das heute immer noch so wichtig und was genau haben Sie da so geplant?
Ja, wir haben in der Corona-Zeit etwas erlebt, was auch ich selber als Lernprozess für mich erlebt habe. Am Anfang habe ich diese strengen Maßnahmen, die sehr autoritär durchgeführt wurden, zum Schutz der Bevölkerung für sinnvoll gehalten. Aber je weiter wir Erkenntnisse über die Pandemie gesammelt hatten, war das nicht mehr so notwendig. Das heißt, der Staat hat aus meiner Sicht ein ganzes Stück weit überreagiert und hat auch Kritiker sehr nachhaltig verfolgt, was ich für sehr problematisch halte. Es waren Eingriffe in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Und wir müssen daraus einen Schluss ziehen, nämlich, dass es sich so nie wieder wiederholen darf. Und darum wäre ein Untersuchungsausschuss aus unserer Sicht zu der Corona-Krise ganz, ganz wichtig. Allein schon, um für die Zukunft einen ähnlichen Eingriff in Bürgerrechte zu vermeiden. Das wäre mir sehr wichtig.
Ja, auch für uns junge Menschen war zum Beispiel die Corona-Zeit nicht so einfach. Wir saßen im Lockdown, Online-Lernen. Der Anstieg von psychischen Erkrankungen ist bei jungen Menschen ganz stark gewesen. Und jetzt würde es mich generell noch für mich als jungen Menschen interessieren, welche Punkte vertritt denn das BSW in Bezug auf die Jugendpolitik, außer zum Beispiel die Einführung eines Social-Media-Gesetzes nach australischem Vorbild?
Ja, also wir möchten erstmal in die Bildung und die Ausbildung mehr investieren. Wir wollen in den Schulen unter Beachtung des Föderalismusgrundsatzes in der Bundesrepublik Deutschland einheitliche Standards vereinbaren zwischen den Ländern, damit auch bei einem Umzug innerhalb Deutschlands die Unterschiede in der Schulbildung nicht mehr so groß sind. Wir brauchen mehr Investitionen in die Berufsschulen, wir brauchen Schulsozialarbeit, wir brauchen auch an den Universitäten und Fachhochschulen auch entsprechende Ausweitung der Bildungsangebote, denn wir haben eigentlich nur einen Rohstoff, bitte verzeihen Sie den Begriff, das ist die Jugend und das ist die Bildung der Jugend. Und die Bildung der Jugend muss auch umfassen die Erziehung zur Demokratie. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass wir auch darauf schauen.
Und wie möchten Sie die Interessen von jungen Menschen besser in Ihre Politik integrieren?
Da würden wir eine aktive Bürgerbeteiligung sehr bevorzugen. Also ich bin ein großer Freund von Bürgerbefragungen, Bürgerbeteiligungen. Und wir müssen quasi eine Mitmachdemokratie wieder werden, damit auch junge Menschen selber vor Ort entscheiden können, was sie wollen. Das berührt nicht nur die kommunale Ebene, aber gerade auch dort.
Generell wollen Sie ja zum Beispiel die Demokratie stärken, das haben Sie jetzt kurz schon angesprochen. Ein Zitat aus Ihrem Parteiprogramm. Wir wollen wieder ein gesellschaftliches Klima herstellen, in dem jeder Bürger das Gefühl hat, seine Meinung frei äußern zu können. Inwiefern wollen Sie denn zum Beispiel die Meinungsfreiheit stärken?
Ja, es ist ja im Moment so ein unsäglicher Wettbewerb, dass quasi Meinungsäußerungen gleich sanktioniert werden. Und ich glaube, wir müssen eins lernen, solange es nicht um direkte, schwere Beleidigungen geht, müssen wir auch wieder andere Meinungen aushalten. Also wir wollen erstmal dafür sorgen, dass wir auch wieder kontrovers, aber wertschätzend miteinander diskutieren. Dann halten wir auch mal eine Meinung aus, die nicht die unsere ist. Und ich glaube, das hat mit uns allen etwas zu tun. Das kann man nicht nur durch ein Wahlprogramm oder ein Gesetz verordnen, sondern es hängt von uns ab, ob wir die Bereitschaft haben und Freude daran haben, miteinander zu diskutieren. Ich bin in meiner Jugend so aufgewachsen und habe manchmal auch Meinungen gehört, die ich nicht gut fand, aber ich habe sie ertragen.
Und wie stehen Sie dazu, wenn Meinungen faktisch einfach falsch sind?
Da muss man das klarstellen. Also es wird ja im Moment so viel an falschen Dingen behauptet, auch gerade über Social Media, das ist unerträglich. Ich wünsche mir da eine kritischere Haltung der Konsumenten, die alles hinterfragen, ob das stimmt, was man ihnen erzählt.
Ja, Meinung und Medienpolitik sind ja auch für uns zum Beispiel als freies Radio sehr wichtig. Welche Forderungen haben Sie denn, um zum Beispiel die Medien oder Medien- oder Kulturprojekte zu fördern?
Also das können wir uns sehr gut vorstellen. Wir sind durchaus ein Freund der freien Meinungsäußerung. Wir würden mal anfangen beim öffentlichen Rundfunk, weil da ist der politische Einfluss am größten. Der muss zurückgedrängt werden. Wir wünschen uns da wieder mehr Fachexpertise, mehr journalistische Sorgfalt und sind ansonsten offen für alle Formate, in denen Bürgerinnen und Bürger selber Meinungsbildung betreiben, aber dann bitte unter den von mir zuvor genannten Grundprinzipien. Meinungsfreiheit bedarf auch Achtung der Menschenwürde jedes Einzelnen.
Und wie wollen Sie Kulturprojekte fördern?
Das ist insoweit schwierig, weil es zum Teil ja kommunale Aufgabe ist, da muss man auch ehrlich sein. Wir müssen, glaube ich, auf der Bundesebene Kommunen so ausstatten, dass sie vor Ort unter Einbeziehung der kommunalen Vertretungen selber entscheiden können, was für Kulturprojekte in ihrem Bereich sinnvoll sind. Da maße ich mir nicht an, dass man aus Berlin besser weiß als die Rostocker, was für ihre Kultur hier am sinnvollsten ist. Aber die Stadt braucht dafür Geld. Und das müssen wir aus dem Bund organisieren.
Dankeschön. Und jetzt noch Eine Frage, zu der ich persönlich in Ihrem Parteiprogramm nicht so viel gefunden habe. Trotzdem ist es ein wichtiges Thema. In Deutschland gibt es nämlich etwa 7,9 Millionen schwerbehinderte Menschen. Das ist fast jede 10. Person in Deutschland. Welche Ideen verfolgt denn das BSW, um Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft besser einzubinden und eine möglichst inklusive Gemeinschaft zu gestalten?
Ja, das ist eine Frage, die sich bei uns im Wahlprogramm leider nicht findet. Aber aus meiner Erfahrung als Sozialrichter kann ich nur sagen, wir müssen wieder dahin kommen, dass Schwerbehinderte auf dem Arbeitsmarkt eine Chance haben. Es gibt so viel arbeitslose Schwerbehinderte, die auch gemeldet sind bei der Arbeitsagentur. Und obwohl ja angeblich Fachkräftemangel besteht, sind diese Menschen zum Teil sehr gut ausgebildet. Sie kämpfen nur mit diesem Vorurteil. Wir müssen dieses Vorurteil, dass sie nicht so leistungsfähig sind oder fast nicht leistungsfähig sein sollten, überwinden. Und ich glaube, wir müssen uns auch noch mal das Schwerbehindertenrecht insgesamt angucken. Die Schwerbehindertenausgleichsabgabe ist aus meiner Sicht eine fehlangelegte Geschichte. Ich fände es schon ganz gut, wenn wir Betriebe auch mehr verpflichten würden, mehr Menschen mit Schwerbehinderung einzustellen. Ich kann nur aus meiner Erfahrung im Arbeitsleben sagen, diese leisten sehr oft genau das Gleiche wie andere, die nicht behindert sind.
Also würden Sie in diesem Bezug sehr über die Arbeitsschiene fahren, um die Personen besser einzugliedern?
Ja, das ist auch deren Wunsch. Die wollen sich ja beteiligen. Die wollen ja auch arbeiten. Und das ist auch sehr frustrierend, wenn die sich 1000 Mal bewerben und nicht eingestellt werden.
Dann würde ich soweit jetzt mal sagen, danke für das Interview. Es ist jetzt nämlich schon 10.47 Uhr. Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Wir wären nicht Loro, wenn wir nicht noch ein bisschen Spaß ins Programm bringen würden. Welches Tier wären Sie denn, wenn Sie ein Tier wären?
Ja, dann wäre ich ein Löwe.
Ein Löwe? Wie begründen Sie das?
Weil mein Sternzeichen Löwe ist.
Dann sage ich, das klingt nach einer guten Begründung. Dann sage ich danke für das Interview und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, und ich bedanke mich. Vielen Dank.